SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Einen schönen guten Morgen, die SRF 1 Talksendung an diesem Sonntag live aus dem Theater Taburet in Basel. Grüezi miteinander. Schön sind Sie hier. Und ich freue mich auf meine beiden Gäste, zwei Menschen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten, die wir diese Stunde persönlich kennenlernen. Sie hat keine Berührungsängste vor Patienten mit hoch ansteckenden Krankheiten, wenn sie den Schutzanzug anhat. Sie hat als Spezialistin vom Roten Kreuz Ebola-Kranke, zum Beispiel in Sierra Leone, behandelt, ist in Gebieten mit Cholera-Epidemie gewesen. Für ihren selbstlosen Einsatz hat sie den Swiss Award bekommen. Stolze Mutter von vier Kindern ist sie. Herzlich willkommen, Sabine Hediger. Und auch er ist stolzer Vater von vier Kindern. Drei davon arbeiten in seinem Unternehmen. Hier gehören Fernseh-, Radiostationen wie Radio Agovia oder Radio 24 dazu. Tages- und Wochenzeitungen, Jungs, Hips, Online-Portal. Es gibt Leute, die sagen, im Aargau sei er der Mächtigste. Einen guten Sonntagmorgen, Peter Wanner. Wenn wir gerade so am Sonntagmorgen sind, normalerweise sehr wahrscheinlich würden Sie daheim sein, Peter Wanner, und Sie auch, Sabine Hediger, wenn Sie nicht in die Kirche gehen, wie Sie vielleicht gesagt haben. Was gehört zu Ihrem Medienkonsum an so einem Sonntagmorgen, Peter Wanner?
Ja, die Sonntagszeitungen schaue ich an. Und neuerdings lese ich jetzt auch noch die Zeitung, die wir rausgeben, die schon am Samstag rauskommt, ja, aber digital aktualisiert wird am Sonntag.
Das heisst, die ist so dick und so gross, dass man zwei Tage
braucht dafür. Genau, da braucht man zwei Tage.
Und gibt es denn, also, wie lesen Sie die anderen Zeitungen? Heisst das, Sie lesen sie als Kritiker oder als Input, wo Sie würden sagen, ja, die Publizistik auf der anderen Seite funktioniert auch noch? Oder distanzierter?
Nein, vergleichend. Also, ich will wissen, wo sind die anderen besser, wo sind sie schlechter oder wo sind wir besser. Und das ist ein Konkurrenzvergleich. Dann schaue ich natürlich auch an, haben die mehr Inserat oder weniger. Auch das ist wichtig.
Das ist besonders interessant als Verleger.
Irgendwie muss es noch finanziert werden. Aber eigentlich ist schon der Fokus auf das Journalistische. Ist es gut, ist es weniger gut? Wie sieht das aus? Das interessiert mich sehr. Und da muss man natürlich das können vergleichen.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut geht es Ihnen? Wie gut geht es den AZ-Medien?
Ja. 8.
Eine 8, das ist aber recht gut. Ja. Wie sieht es bei Ihnen daheim aus, Sabine Hediger? Sie haben vier Kinder, die jüngsten sind noch daheim, immer im Teenageralter. Wie gehen die um mit Lesen? Was lesen die noch?
Ich wollte sagen, hören am Abend. Okay. Aber jetzt ist mir vor Schreck gerade der Name von der Kindersendung.
Zambo.
Ja, genau. Also der Jonas und Zoe und die anderen haben es immer gehört, als sie noch kleiner waren. Also Radio ist auch ein Thema. Okay. Und medienmässig ist halt heute im heutigen Zeitalter sind sie schon sehr mit dem Internet unterwegs. Und dort, ich weiß nicht einmal, 20 Minuten haben sie runtergeladen. Watson, habe ich gesehen, ist von Ihnen. Gut. Das haben wir auch als App getroffen. Sie müssen sich eher so informieren.
Aber eben, früher hat man mal gesagt, die Kinder schauen nicht so viel Fernsehen. Das haben Sie sehr wahrscheinlich noch nie sagen, weil einfach die Jungen nicht mehr so viel Fernsehen schauen.
Ja, also bei uns ist es ein bisschen speziell. Wir haben also eigentlich gar nie Fernsehen gehabt. Und wir hatten schon Fernsehen, aber wir haben keine Konzession gezahlt. Und wir haben auch kein Fernsehen geschaut.
Jawohl.
Sondern wir haben einfach DVDs.
Also, er war nicht ins Kabel eingesteckt.
Nein, quasi. Wir haben wirklich DVD-Player. Und dafür haben wir so einen Beamer. Und dann gibt es so Home-Cinema.
Haben Sie Filme übergemacht?
Okay. Wir einen Film zusammenschauen. Aber wir haben das Thema nicht gehabt, schauen nicht so viel Fernsehen. Ja. Aber jetzt mit den Geräten ist natürlich wieder ein Thema, wie viel konsumieren wir mit dem am iPad oder am iPhone oder wie auch immer diesen Geräten. Ja.
Wie viel Zeit verbringen Sie am Tag mit Zeitung lesen, radiolosen Fernsehen schauen, Herr Wanner?
Gute Frage. Ja, wahrscheinlich etwa durchschnittlich 2 Stunden.
Okay.
Also Online-Medien zählen dazu. Ja. Ja. Aber verteilt, oder? Also zwischendurch manchmal und am Abend. Und ja, wenn ich Fernsehen schaue, dann mache ich meistens lese ich Zeitung oder am liebsten in den Fußballmatch habe ich noch das Handy da oder eine Zeitung, weil wenn die am Boden liegen, finde ich es eigentlich nicht so spannend. Ich will noch Goal sehen. Zwischendurch habe ich intensiver
Medienkonsum. Wann greifen Sie zum Telefon und rufen einen von Ihren Redaktoren an?
Ganz selten. Heute macht man das eher mit SMS.
Ja, oder wie kommt der?
Ganz selten. Also wenn es wahnsinnig gut ist, melde ich mich. Und wenn es nicht gut ist, wirklich nicht gut, dann melde ich mich auch. Und sonst melde ich mich eigentlich nicht. Sonst muss ich auch permanent überall melden. Das geht nicht. Aber nur bei außergewöhnlichen Leistungen. Ja. Oder wenn man sagt, halt, jetzt haben wir.
Jetzt ist gar nicht gespannt. Ja. Wann haben Sie zum letzten Mal müssen telefonieren, weil es nicht so gut war?
Ja, eben, es ist mehr SMS. Kürzlich habe ich vor etwa zwei Tagen ein SMS geschickt. Ja.
Wo Sie nicht ganz zufrieden waren?
Nein, wo ich zufrieden war.
Ah, okay.
Und zwar haben sehr gut gefunden, wie BZ den Zumtor-Bau, das Museumsprojekt, abgehandelt hat. Da habe ich gesagt, super gemacht.
Sie sind vorhin zusammengezogen, als ich gesagt habe, der mächtigste Mann im Kanton. Ja, das hören Sie nicht so gerne.
Nein, das höre ich gar nicht gerne. Also, ich kann ja nicht abstreiten, dass ich einen gewissen Einfluss habe, vielleicht, aber Macht. Also, Politiker haben Macht. Die können gestalten, die können entscheiden, die können irgendetwas machen. Ich habe eigentlich mehr Einfluss. Und der Einfluss ist aber nicht so, dass ich eine Zeitung vorher lesen tun, sondern ich sehe es erst nachher und ich kann eigentlich über Personalpolitik kann ich, Einfluss nehmen. Also ich kann mit dem Verwaltungsrat zusammen den Chefredakteur bestimmen. Also so kann ich ein Unternehmen steuern oder das Medium. Aber ich sage immer, eigentlich hat der Chefredakteur von einer Zeitung mehr Macht als der Verleger, weil der macht die Zeitung, der macht das Produkt, der macht das Medium, der gestaltet es. Oder? Ich konsumiere es auch erst nachher und tue mich freuen oder ärgern.
Aber natürlich, also wenn man das ganze Mittelland anschaut, also mittlerweile von Tele Zürich, Radio 24 über den Aargau bis auf Bern rein mit Tele Bern, das ist ein riesiges Einzugsgebiet, das quasi auch zu Ihrer Mediengruppe gehört.
Ja, das stimmt schon. Aber wir haben viele Medien, aber die Verantwortung steigt auch. Und warum haben wir die? Weil andere aufgegeben haben oder haben müssen aufgeben. Gerade kleinere Zeitungen, da haben wir sie übernommen, aber sie ist also nicht. Und je grösser sie werden, desto eher haben sie natürlich Überlebenschancen. Jetzt, die Medienwelt ist in einer wahnsinnigen Transformation, technische Revolution durchs Internet. Und je grösser sie da sind und breiter aufgestellt, desto eher haben sie Überlebenschancen. Das war eigentlich meine Strategie gewesen. Wenn ich klein bleibe, dann irgendeines Tages kann es mich nehmen. Wenn ich grösser bin und es gut mache, habe ich mehr Chancen können zu überleben.
Kommen wir sicher noch zu dem Punkt, wo Sie wirklich zum Unternehmer geworden sind in den letzten zwei Jahrzehnten. Sie sind in den letzten sieben Jahren immer wieder recht unterwegs gewesen. Weit von Ihrer Familie, von Ihren Kindern, bei Ihren Einsätzen. Wie war das gewesen? Ich habe am Anfang gesagt, Sie sind auf Sierra Leone gegangen. In der Ebola-Krise vor knapp drei Jahren war das. In so ein Gebiet zu gehen, als Mutter. Und Sie wissen, es ist gefährlich. Also die Krankheit ist hoch ansteckend. Wie sind Sie mit dem umgegangen?
Ich muss vielleicht gerade ein bisschen relativieren. Die Krankheit ist nicht hoch ansteckend, sondern sie ist hoch tödlich.
Aber das ist eine wichtige Differenz.
Ja, weil man hat ja so das Gefühl gehabt, oh, das wird ganz schnell überdreht und alle stecken sich an.
Ja, genau.
Und ich bin eigentlich nachher mit den Medien in Kontakt gekommen, als ich zurückgekommen bin, weil ich gemerkt habe, da ist wirklich Aufklärungspflicht nötig, dass man eben nicht so schnell sich ansteckt, sondern es ist einfach eine gefährliche
Krankheit. Hat das Bild im Kopf gehabt, dass wenn man jemandem die Hand geben würde oder dass es quasi über die Poren würde sich übertragen, das stimmt nicht?
Schon über die Hand geben, aber erst wenn eine Person schwer krank ist, hoch Fieber hat und wirklich eben so ist, dass man ihn pflegen muss, dann ist er hoch ansteckend. Ja. Aber wenn er rumläuft und noch keine grossen Symptome hat, ist er eben nicht ansteckend. Oder ist er sehr, sehr schwierig ansteckend.
Aber es stimmt schon, Sie sind nicht dort nur in einem Schutzanzug in Kontakt gekommen, bei Ihrer Arbeit mit diesen Patienten.
Weil es halt eben wirklich sehr tödlich ist und weil die Leute, die pflegen, halt wirklich direkt Hautkontakt hätten und dann wäre es wirklich, also sind die meisten, darum haben sich so viel Pflegepersonal angesteckt am Anfang und Angehörige, Familienangehörige, die gepflegt haben, weil sie eben mit schwerkranken Leuten in Kontakt gekommen sind. Oder? Aber ja, das, jetzt habe ich fast ein bisschen die Frage vergessen. Aber nein, es ist eigentlich darum gegangen, wie es ist, für das eigentlich entscheiden, oder, so neu hinzugehen. Und tatsächlich war es bei Ebola ein bisschen speziell, weil sogar unsere Kollegen von unserem Nothilfepool niemand wollte gehen.
Sicher? Haben die
ja.
Angst gehabt?
Ja, sie haben alle Respekt gehabt. Oder? Eben, alle, vor allem die Angehörigen von ihnen, haben gesagt, geh nicht. Also, da haben wir Angst. Und wir waren effektiv noch in Kanada. Wir haben unsere älteste Sohn abgeholt, der dort ein halbes Jahr auf einem Bauernhof gearbeitet hat. Und sie waren eigentlich noch in der Ferien. Das heisst, ich war gar nicht grün geschaltet. Wir konnten mich eigentlich gar nicht abprüfen. Und in der letzten Ferienwoche haben sie mir angerufen auf Kanada und haben gesagt, wir haben niemanden, würdest du es machen? Und dann habe ich gesagt, ich brauche 3 Tage, um zu überlegen. Weil ich musste mich zuerst so über Ebola informieren. Das ist ja nicht eine Krankheit, die so häufig auftritt. Und dann haben wir mit dem Mann zusammen mit mir besprochen. Und dann hat er gefunden, ja, weisst, ich habe das Vertrauen darin, dass du das seriös und super schaffst dort. Und ja, also, wenn niemand geht, also, das kann ja auch nicht sein.
Sie waren wirklich die Einzige, die nachher aus der Schweiz
gegangen ist.
In dem Moment.
Nachher, also, als ich zurückgekommen bin und eben auch darüber reden, nachher hat es dann richtig, genau. Also, dann hat es dann angezogen. Und dann ist wirklich, sind viele noch gegangen. Ich glaube, es sind 20 oder 25 vom Roten Kreuz sind im späteren Zeitpunkt gegangen. Aber dort im Moment hat einfach, haben alle noch Respekt gehabt. Und das Rote Kreuz hat noch nie bei einem Ebola-Ausbruch so geholfen. Und wir wussten, wir müssen alles eigentlich selber neu erfinden. Wie wollen wir das organisieren und was ist nötig? Und dort hat aber Médecins Sans Frontières uns unterstützt und uns gesagt, wie wir das machen müssen. Also dort ist super Zusammenarbeit.
Das heisst wirklich, das war Feldarbeit, in Anführungszeichen. Ja. Also sie sind direkt in den Krankenstationen und haben die Leute gepflegt.
Ja, am Schluss dann schon, wo wir das Spital endlich aufbauen konnten. Ich bin noch gerade reingekommen mit dem Flug. Also, mein Flug war zwar abgesagt, es hat nachher immer weniger Flüge auf Sierra Leone. Und in dem Flieger, wo ich also gehockt bin, war es so, dass ein grosser Jumbojet, wir sind noch 10 Personen im Flugzeug gehockt. Und dann hat es geheißen, bei Senegal, es gibt jetzt eine Zwischenlandung, weil das Personal sich weigert, auf Sierra Leone weiterzufliegen. Und dann sind wir ausgetauscht worden. Und in dem Moment habe ich gedacht, wie komme ich aus diesem Land raus? 4 Wochen später. Und da habe ich schon ein bisschen gedacht, gar nicht darüber nachdenken. Ich kann eh nichts mehr ändern. Also, ja. Aber nachher ist natürlich auch das Material nicht gerade angekommen, weil auch das Material ist nicht mehr reingeflogen worden. Und wir haben dann ein lokales Spital am Anfang unterstützt und dort die lokalen Pflegepersonal, wir haben so eine Triage aufgebaut, dass wir die Leute rausfiltern, dass die anderen Patienten nicht in Kontakt kommen. Und zuerst haben wir eigentlich sehr auf lokaler Ebene geschafft, bis unser Material und alles da war. Und dann haben wir das Spital können zügig aufbauen. Und ich habe dann effektiv, bin ich nachher vielleicht 8 Tage wirklich am Pflegen gewesen, im eigenen Spital.
Das Ganze ist 4 Wochen gegangen. Ja. Dort, ja. Und ja. Nachher war es eine spezielle Zeit, sie kommen zurück in die Schweiz, also sie haben einen Flug bekommen.
Ja.
Und sind dann aber quasi unter Quarantäne gewesen, oder in einer Quarantänesituation. Was hat das genau bedeutet?
Das war auch etwas speziell. Das hat mir gar nicht überlegt, wenn ich zurückkomme. Was dann sollen für die Regelungen sein. Es ist dann eben die Medien ist dann plötzlich interessiert gewesen, was, ja, jetzt gehen wir dort Helfer hin, ja, was machen wir mit denen, wenn sie zurückkommen? Und die Medien haben wirklich angefangen, Fragen stellen an Kantonsärzte, oder? Ja, was passiert, wenn jetzt jemand krank wird in der Schweiz? Wir sind alle in Gefahr. Und dann, ja, das ist auch bei meinen Kollegen passiert, die von Australien und überall hergekommen sind. Die einen Länder, schon bevor der Abflug war, haben sie gesagt, sie müssen gar nicht reinkommen. Sie können 3 Wochen irgendwann in Senegal im Strand 3 Wochen verbringen, aber 3 Wochen dürfen sie nicht ins Land kommen. Und bei mir war es noch so, ich bin heimgekommen und habe auch daheim gesehen. Ich habe einfach die Auflage, ich darf niemanden anlängen. Und bei Fieber, also jeden Tag Fieber messen. Und wenn ich Fieber hatte, hätte ich sie von Genf her abgeholt und ich wäre auf Genf ins Spital gekommen. Und ja, das ist noch. Und dort hat eben der Kantonsarzt hat auch sehr Angst gehabt, der gefunden, nehmen Sie doch in Quarantäne. Und es hat riesige Diskussionen gehabt. Wie das ist so ein bisschen, wie man das lösen und handhaben. Das war wirklich die grosse Herausforderung, die sich niemand so fest überlegt.
Sie mussten vor allem auch Aufklärungsarbeit machen in der Schweiz.
Ja. Ich habe eben dort den richtigen Kontakt zu den Medien bekommen.
Zum ersten Mal.
Also ja, ich bin angekommen mit dem Flug am 10 Uhr zu Abend. Und am nächsten Morgen um 8 Uhr habe ich das erste Radiointerview gegeben. Und dann hat das jemand gehört. Und dann sind die Nächsten gekommen und haben gesagt, ah, da ist jemand zurück. Und die hat selber gepflegt. Und dann hat sich das wie für so für Selbstständige. Also ich habe das nicht gesucht oder so.
Aber es ist gleich ein mulmiges Gefühl, wenn man nicht weiss, ist man eigentlich angesteckt oder nicht.
Man weiss es. Jeder von den Patienten, die wir hatten, konnte genau sagen, wo sie sich angesteckt haben. Ich habe nicht einen erlebt, der nicht konnte sagen, wo er sich angesteckt hat. Und wenn ich jetzt, wenn mir der Händchen kaputt gegangen wäre, oder, und ich hätte weitergefahren bei der Pflege, dann hätte ich im Nachhinein genau gewusst, wo ich mich angesteckt habe. Und von dort her, mir ist nichts, also, ja. Mir ist so nichts passiert. Und ich habe gewusst, ich habe mich sicher nicht angesteckt. Aber als die Medien Interesse hatten an mir und ich wusste, ich darf 3 Wochen lang kein Fieber haben, ich kann ja für irgendetwas Fieber haben, das habe ich mir auch nicht so überlegt. Weil dann geht das Ganze los und dann bin ich plötzlich Todesbotschafterin, die in die Schweiz kommt. Und die Folgen habe ich mir erst nachher überlegt. Und dann habe ich gedacht, ich hätte nie so ein Interview geben, die ersten 3 Wochen. Oder ich hätte sagen, nach 3 Wochen schon, aber sicher nicht die ersten 3 Wochen. Im Nachhinein hat die das ein nach hinten verschoben, die Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, ist klar. Ja. Die ist sehr intensiv. Sie sind relativ klein schon in der Schweizer Illustrierte gekommen, mit einer Homestore in der Anmahl. Also auch ihre ganze Familie müssen lernen, mit dem Umgehen, mit ihrer Öffentlichkeit.
Ja, die sind schon gekommen, 7 Tage, nachdem ich daheim war, Schweizer Illustrierte. Und also dort hat Herr Huwiler auch ein bisschen Respekt gehabt. Also, er hat mir schon nicht die Hand geben.
Das ist der Journalist von dir.
Ja, genau. Ja. Aber er war auch also sehr froh, gegenüber vom Tisch zu hocken und neben mir oder so.
Das persönliche auf SRF 1 mit Peter Wanner, Verleger, und Sabine Hediger, die jetzt gerade erzählt hat von ihrem Einsatz, der ja wirklich Schlagzeilen gemacht hat in Sierra Leone. Ich würde gerne ein bisschen mit Ihnen beiden zurückschauen, wo Sie herkommen, Ihre Wurzeln anschauen. Bei Ihnen, Peter Wanner, Sie sind in der 4. Generation von einer Mediendynastie, sage ich jetzt einfach mal. Aber auch noch spannend, die Zeiten von ihrer Mutter, die kommen aus einer Seidenfabrikanten, Seidenunternehmer-Dynastie in dem Sinne. Das war eine ganz bedeutende Familie, Steli, ja. Im 19.
Steli,
Jahrhundert.
Steli-Seide, ja.
Was sind das, was wissen Sie über diese Seite von Ihrer Familie?
Ja, also der Emil Steli, das ist eigentlich mein Urgroßvater, eben mütterlicherseits. Das ist wirklich ein grosser Seidenindustrieller gewesen und der hat viel Geld verdient. Ende 19. Jahrhundert und Anfang 20. Jahrhundert hat er in Amerika eine Fabrik aufgebaut. Und seine Schwester war verheiratet mit einem Herr Fröhlicher, der auch in dieser Seidenindustrie, also Steli-Seide, gearbeitet haben. Und die beiden waren mit der Tochter auf der Titanic und haben überlebt.
Das ist eine unglaubliche Geschichte.
Also das ist die Grosstante, Tante Gritli, die ich dann als kleiner Bub immer noch sehen und befragen
konnte. Die, sind, was, also, haben, die hat Ihnen sogar noch erzählt.
Ich habe natürlich
eine
Dimension. Ich bin wirklich,
ein kleiner Knubli.
Ja, genau. Man hat natürlich immer, wenn die Besuch war bei meiner Großmutter, hat man davon ein bisschen geredet und dann hat sie ein bisschen erzählt.
Was hat sie denn erzählt?
Ja, die offenbar sind die beide Frauen, also Mutter und Tochter, in der Kabine und haben versucht zu schlafen. Sie waren leicht seekrank, es ist nicht so gut gegangen. Und der Mann war in der Raucherlounge und hat die Karten gespielt. Und plötzlich hat es einfach «Tack» gemacht. Oder so. Also wie ein Schlag. Ein Schlag, also wirklich eine Erschütterung von dem Schiff. Oder? Und dann hat er gedacht, es kann ja nicht sein, auf offener See, ein Schiff oder so. So macht er. Und ist dann sehr in Schuhe in die Kabine und hat gesagt, das stimmt etwas nicht. Und als er, glaube ich, oben war, haben sie schon die ersten Rettungsboote abgeladen. Dann hat der Frau und Kind gesagt, wir müssen sofort da raus und versuchen auf das Rettungsboot. Also der hat ziemlich schnell offenbar gecheckt, dass da etwas nicht stimmt. Ja. Und weil die sind Erstklasse und sind dann ist unglaublich, einfach auf das Rettungsboot gekommen. Und andere Leute haben wahrscheinlich nicht realisiert, was abgeht. Und Dann, das muss verrückt gewesen sein, wie dann die auf den Rettungsboot zugeschaut haben, wie das... Man hat es ja
im Film gesehen.
Ja, das war ja ein guter Film. So muss man sich vorstellen, wie das Schiff gesunken ist. Ja. Ja,
eindrückliches Erlebnis natürlich. Und die sind dann nachher aber trotzdem noch auf Amerika. Also die Reise haben sie dann irgendwie noch fortsetzen.
Ja, die sind dann später gleich noch gegangen. Ja.
Ja. Ja. Ihr Vater war Sattler bei der SBB, Sabine Hediger, in Olten, in der Eisenbahnerstadt Olten. Sind sie in dem Sinne ein klassisches Eisenbahnerkind? Eisenbahnerfamilie
war. Schon ein bisschen. Also, ja. Wir sind in einem Quartier aufgewachsen, wirklich ein 14-stöckiges Wohnhaus. Ja. Also, wir sind im 9. Stock gewohnt und dort waren nur Eisenbahner drin. Ja. Und die Auflage war aber, dass sie kein Auto dürfen haben in dieser Zeit noch. Und dann sind die Väter sind immer mit dem Wespen arbeiten in der Werkstatt. Und meine beste Sandkrasterfreundin, die eben auch da ist, wir sind immer angestanden, wenn die heiko sind vom Arbeiten, haben wir dürfen eine Runde im Quartier mit dem Wespen vorne draufstehen mit diesen Männern und dürfen eine Runde Wespen fahren im Quartier. Und das war das Highlight des Tages. Ja.
Das war aber etwas, was sie ja nachher nicht so weit geprägt hat, dass sie auch hätten wollen in Richtung Eisenbahn oder SBB einsteigen. Das ist wie nie zur Diskussion gestanden.
Nein. aber bei meinem Bruder hat es abgefärbt. Okay. Der arbeitet auch bei der SBB.
Sie haben nämlich eine Bäuerin werden.
Ja. Also von 6-Jährigen an war mir immer klar, ich werde Bauer. Also nicht Bäuerin, also der Bauernberuf im Sinn von wirklich im Stall und melken. Und
woher ist das gekommen?
Also ich hatte Tiere wahnsinnig gerne. Und, ich hatte immer Freundinnen, die irgendjemand, entweder haben sie also später dann Freundin vom Bauernhof und dann jeden Mittwoch auf dem Bauernhof im Heuschober rumspringen oder Säule zuschauen, wenn sie geboren sind. Und, ja, einfach, ich weiß es auch nicht wirklich. Meine Götti hatte Schafe und dort war ich auch immer so gerne. Ich durfte für die Lämmchen schöppeln und so.
Aber wirklich umgesetzt haben sie es ja offensichtlich noch nicht. Also
ja, meine Mutter hat gesagt, wenn du das lernen willst, wir haben keinen Bauernhof, dann musst du vorher das bäuerliche Haushaltungslehrjahr machen. Und dann siehst du mal wirklich alle Arbeiten, wie das ist, wenn du als Angestellter würdest arbeiten auf einem Bauernhof. Und dann, wenn du dann immer noch Bauer lernen willst, dann bin ich einverstanden. Ja, und dann bin ich bei Ivona im Welschen bin ich auf einen Bauernhof gekommen. Und die hatten auch noch einen portugiesischen Angestellten. Und wir zwei mussten halt immer die Arbeit machen, die nicht so spannend war oder nicht so toll war. Und dann dachte ich, ja, also irgendwie jetzt extra aktiv auf eine Bauernsuche gehen, um einen Bauer zu heiraten, damit ich zu meinem Hof komme.
Das haben wir irgendwie auch nicht können schöppeln, das ist irgendwie...
Ich kann mir vorstellen, dann war ich im Moment ein bisschen ratlos, was ich jetzt lernen soll, nach dem Bauernlehrjahr. Ja.
Sie sind nachher Psychiatrie-Schwester geworden, als erster quasi Schritt ins Berufsleben. Ja. Bei Ihnen, Peter Wanner, Sie eigentlich einen ganz starken, charismatischen Vater gehabt, Otto Wanner, Ihre Drittgeneration Wanner quasi. Ja. Was war das für ein Bezug, den Sie hatten zu Ihrem Vater, der ja, glaube ich, sehr lange Zügel in der Hand gehalten hat in Ihrem Unternehmen?
Zu lang. kurz vor seinem Tod das sogar zugegeben. Es war noch schön. Da konnte ich ihm alles eigentlich vergeben. Aber ich habe lange ein bisschen gelitten. Also wir haben uns eigentlich gut verstanden. Und dann haben wir Differenzen bekommen. Politischer Natur vor allem. Ich war eigentlich immer so ein bisschen linksliberal. Und hat sich dann auch Kernkraftwerk Kaiser August entzündet. Er ist da mit die Atomindustrie dafür, dass man es baut. Und ich habe gesagt, das braucht es überhaupt nicht. Und ich bin dagegen. Also, es hat so innerfamiliäre Streit gegeben. Vietnamkrieg war auch ein Thema. Aber dann hat es noch überlagert. Er hat immer eigentlich auf mich gesetzt, hat dann aber nicht gewusst, kann er das? Und dort hat etwas eine Rolle gespielt, dass ich im Militär nicht weitergemacht habe. Er ist Offizier gsi und ich habe dort in der RS Truppeninformation, habe gerade einen Auftrag bekommen in den ersten 3-4 Wochen, Truppeninformation. Und dort habe ich dann Truppen informiert, was abgeht in Vietnam. Es war ja ein Krieg und wir waren da in der RS. Und habe dann mehrmals gesagt, eigentlich müsste man intensiv darüber nachdenken. Wir waren dort in der Artillerie und haben da sinnlos irgendeine Munition in die Alpen hineingeschossen, die niemand begriffen hat. Und dort habe ich dann an zwei so Gruppeninformationsübungen gesagt, man müsse sich ernsthaft überlegen, ob man nicht eine Guerilla-Armee machen aus der Schweizer Armee. Weil das sind ja Vietnam, die sind sehr erfolgreich. Bombardieren breche ich nicht. Das hat dann dazu geführt, dass ich dort ziemlich in Ungnade gefallen bin.
Kann ich mir vorstellen, natürlich.
Und so ist dann auch meine Militärkarriere zu Ende gegangen. Das hat aber mein Vater nie so gut gefunden. Ja. Und dann habe ich aber dann im Laufe der Zeit, hat mich dann im Verlag, das hat nicht, ihn hat nur die Redaktion interessiert, und so habe ich dann können den Verlag aufbauen. Und dort ist mir dann, sind mir ein paar Sachen gelungen. Wir sind abgesprungen von der Publicitas, das war ein Risiko, das hat aber gut funktioniert. Dann haben wir ein Radio gegründet, Radio Agovia, nachher Fernsehen, Tele Meisen, hat immer alles funktioniert. Dann nachher hat er dann eingesehen, doch, der kann es jetzt, glaube ich, gleich.
Das Vertrauen langsam können aufbauen zu ihnen. In dieser Zeit sind Sie in den 60er Jahren, Sie haben Politikwissenschaften studiert in Berlin, sind nachher auch in Paris gewesen, haben Niklas Meyerberg kennengelernt. Was war das für eine Beziehung zu dem Niklas Meyerberg?
Ja, also ich bin am Anfang sehr gut. Ich bin im Sommer 68 auf Paris gekommen, habe aber das schon entschieden gehabt im Herbst 67. Und dort habe ich in Berlin. Ich bin eigentlich ein 68er.
Also ich wollte sagen, das ist ein Typ. Also 68 in Paris, also das ist der Fokus.
Aber in Berlin hat es angefangen, ne? Paris noch gar nicht gewesen. Berlin, Sommersemester FU, habe ich angefangen zu studieren. Und dort ist es gerade losgegangen mit einer ersten Demo. Und zwar haben die Studenten dort demonstriert gegen den Rektor der Uni, Freien Universität, Uni Berlin. Weil das ein Alt-Nazi war. Die haben das herausgefunden, dass der Nazi-Vergangenheit ist. Und der Rektor der Freien Universität Berlin. Habe ich als Schweizer gefunden, doch, das geht nicht. Das mache ich auch gerade mit. Sofort, das geht doch nicht. Ein Alt-Nazi als Rektor. Also, so hat es angefangen. Und so bin ich natürlich dann, habe ich an der einen oder anderen Demonstration mitgemacht und habe sympathisiert mit 68. Aber es ist mir dann ein bisschen mit der Zeit radikal geworden. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich da Zwischenprüfe, gehe in die Schweiz zurück, mache noch journalistische Praxis. Und dann im Sommer, das weniger revolutionär in Paris, also im Herbst, gehe ich dann auf Paris, weil Berlin ist immer mehr radikalisiert worden und völlig marxistisch. Und die besten Professoren sind davor gelaufen und so weiter. Und dann ist es aber im Mai losgegangen, in Paris. Oder? Und dann, als ich dann dort gelandet bin, haben alle gesagt, ja, du bist ja ein Revolutionstourist. du läufst dem nach. Und gesagt, ja, das ist Zufall, hat mir aber niemand geglaubt. Und dann, als ich dort angekommen bin, war Niklas Meyerberg da. Natürlich damals noch nicht als Schriftsteller bekannt, sondern als Journalist, Student und Journalist von der Weltwoche, damals auch noch völlig anders. Und ich war dort in der Maison Suisse von der Seite universitär. Und ich hatte den Schlag zwei Zimmer nebentragen. So habe ich natürlich viel zu Mittag gegessen. Und ich habe den Meyerberg wirklich intensiv erlebt. Und dann ist aber Folgendes passiert. Die haben den rausgefallen aus dem Maison Suisse wegen Unbotmäßigkeit und also der Direktor. Und das habe ich dann wirklich gefunden, es geht nicht. Das ist ungerecht und unfair, der behandelt wird. Und dann haben wir eine Aktion gemacht mit Sprayen. Der Direktor hat Böttler geheißen, Böttler dehors, oder? Ein riesen Aufstand, noch ein bisschen die Medien auch noch ein bisschen involviert. Und wir haben, Meyerberg und ich haben zusammen, ich war dann dort Chef von dem Comité de Gestion, den wir gebildet haben, gegen den Direktor, also einfach ein Aufstand. Wir haben gesagt, hey, Meyerberg muss zurückkommen. Geht nicht. Und dann haben wir einen Brief geschrieben am Bundesrat Spüler. Und das war natürlich eine Meyerbergsche Diktion. Also hat man dort schon gemerkt, die Sprachkraft. Und das war ein super Brief. Den haben wir abgeschickt. Und Inhalt, das ging nicht, dass man da einen Student rausgegeben hat. Es gibt keinen Grund. Und es sei nicht schweizerischer Stil und so fort. Worauf ist drei Wochen gegangen und dann plötzlich ist der Direktor nicht mehr da. Dann haben sie abgesetzt. Und dann ist also, ohne mit uns zu reden, ohne dass wir auf Bern gehen mussten, ohne, ich weiß nicht, was passiert ist, auf jeden Fall musste ich dann sagen, der Brief war ein veritabler Blattschuss gewesen.
Die Kraft des Wortes.
Ja, genau.
Ja, wirklich. Ja. Schöne Geschichte, Peter Wanner. Ich wollte fast sagen, Sabine Hediger war einmal im Gefängnis gewesen, als junge Frau. Das stimmt schon, aber nicht hinter Gitter, sondern vor der Gitter. Und zwar als einzige junge Frau in Lenzburg im Gefängnis. Wie ist das gekommen?
Also die Psychiatrieausbildung in Königsfelden hat in diesem Jahr gefunden, wir machen ein Aussenpraktikum, dass man den Horizont erweitert mit ja, Sachen, die auch mit Psychiatrie so ein bisschen anlehnen. Und dann hat es eben ein Praktikum wirklich in Lenzburg im Gefängnis. Und da haben wir also müssen Lösli ziehen, da sind wir etwa das vierte gsi, wo gerne dorthin gegangen wären. Und ich habe dann ein Gewinnerlösli gezogen und durfte dürfen in das Gefängnis.
Ja, sind Sie gesehen dort?
20, mhm. Ja, 20. Und es ist ja eben ein reines Männergefängnis. Es hat nicht eine einzige Frau zu dem Zeitpunkt angestellt gehabt, dann noch. Und ich durfte dann 2 Monate als Praktikantin zuerst den Betrieb kennenlernen und dann durfte ich in der Schreinerei, in der Gefängnisschreinerei, einen Monat lang arbeiten mit diesen Männern zusammen.
Wie war das?
Speziell.
Also wie? Ja, das ist ein bisschen allgemein. Wie speziell?
Ja, also die Männer, die mich hier betreut haben, also von den Betreuern, die hatten natürlich schon ein bisschen Respekt gehabt, ob ich jetzt hier ganz viel anzügliche, ich weiss nicht was, Bemerkungen bekommen oder wie denn das soll gehen mit diesen Männern. Und bei der Schreinerei war es dann so, dass sie mich vorgewarnt haben, es gibt jeden Monat, es gibt immer Schlägereien. Jede Woche gehen sie aufeinander los, und, weil sie halt Stress haben, die Männer, und haben mich, weiss nicht wie, vorbereitet auf den Einsatz. Und dann hatte ich so eine friedliche 4 Wochen in dieser Schreinerei. Sie wollten alle mir helfen beim Sagen und helfen schleifen und haben mir alles erklärt. Und sehr viel, also wenn ich mit einem Mann zusammengearbeitet habe, irgendwann eine Tür schleifen oder so, dann haben sie mir ihre Geschichte erzählt. Und sie sind sehr, also wenn irgendeiner ein Wort hat gesagt, ein auflädiges Wort, haben die anderen gesagt, hey, wir haben Frauen bei uns, bitte, reisset euch zusammen. Also, es hat wirklich sehr, sehr zuvorkommend, bin ich dort behandelt
worden. Deeskalierend, würde man dem sagen, oder? Also ist das ein Modell, wo nachher das Gefängnis übernommen hat? Weil es ist offensichtlich, wenn es weniger Schlägereien gibt.
Ich habe nachher jetzt noch das herausfinden. Ich habe es jetzt nicht herausgefunden, ja, im Internet. Aber es war wirklich so, gewesen, sie haben dann gefunden, das ist unglaublich, was ich für eine Wirkung habe auf die Männer. Für eine friedensstiftende Wirkung. Und dann haben sie wirklich entschieden, dass sie Frauen einstellen wollen. Und ich weiss, also jetzt hat es ja ganz viele Frauen eingestellt, aber wenn nachher wirklich die erste eingestellt wurde nach dem Praktikum, das konnte ich jetzt nicht herausfinden. Aber ich weiss, das ist dann wirklich nachher diskutiert worden.
Ist das ein bisschen wie ein roter Faden, der sich durch ihr Leben durchzieht? Wir haben jetzt gerade vorher die Geschichte von Sierra Leone gehört, wo sie quasi als Pionierin, vielleicht ein bisschen grosses Wort, dort angegangen sind, mindestens als einzige Schweizerin, jetzt hier als einzige Frau zum ersten Mal. Also ist das etwas, wo sie reizt auch, eine Herausforderung anzunehmen, die vielleicht jemand anders vorher noch nicht gemacht hat?
Ja, irgendwie schon. Also, ich habe es mir gar noch nie so überlegt. Aber ich habe vorher nicht gemerkt, als er von diesen Revolten geredet hat, ist das Wort ungerecht. Und ich denke, ich habe sehr ein starkes Bedürfnis. Also, Gerechtigkeit war immer schon ein Thema in meinem Leben. Gut, jetzt bei Lenzburg ist es natürlich, ja, das ist auch, hat mich auch gerettet, es geht ja um Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, aber einfach so, wir können ja nicht auswählen, wo wir geboren sind, ob wir in der Schweiz geboren sind oder irgendwo auf dieser Welt. Und das hat mich schon als Kind, habe ich immer gesagt, das ist so ungerecht. Ich bin so nahe behütet, einfach reingeboren worden und kann es gar nicht aussuchen. Ich konnte es nicht verdienen. Es war einfach so. Und das Bedürfnis, das irgendwie ein bisschen zurückzugeben, die Gerechtigkeit irgendwie durch, oder mindestens Anteil zu nehmen an deren Schicksal, das hat mich sicher schon von klein an geprägt.
Etwas, was Sie antreibt, Sie nicken, Herr Wanner. Ist das etwas, was Sie beschäftigt hat?
Ja, ja, ja. Wir sind natürlich unglaublich privilegiert in der Schweiz. Und wir wissen es gar nicht. Und leben das noch egoistisch aus. Oder? Und ringsum geht es allen schlechter und haben viel größere Probleme. Und, Afrika erst recht. Also, es ist eigentlich verrückt. Und da ein bisschen mehr Mitgefühl und Solidarität könnte entwickeln, würde es wahrscheinlich nichts schaden. Also wir haben auch historisch ja wahnsinnig Glück gehabt. Wir sind um zwei Weltkriege herumgekommen und so weiter. Also die Schweiz könnte schon noch ein bisschen mehr machen für das Ausland.
Sie sind... Wenn ich bei diesem Thema bleibe, Sie sind in Idomeni vor...
2015 im November.
Vor knapp zwei Jahren, genau. Haben das dort hautnah miterlebt. In welcher Funktion sind Sie denn dort mit dem Roten Kreuz? Was haben Sie gemacht, ganz konkret?
Also jetzt in Idomeni, das ist an der Grenze von Griechenland zu Mazedonien. Und das war, wo die meisten Flüchtlinge von Griechenland her Richtung halt eher Deutschland unterwegs waren. Und das nennt man Transitcamp. Die Leute sind wirklich nur durchgereist, weil sie weiter wollen. Und wir hatten dort einen medizinischen Posten. Und dort sind etwa, an den Spitzentagen 10'000 Leute vorbei, Flüchtlinge.
Im Transit?
Ja, im Transitcamp. Und wir haben etwa 300 Patienten pro Tag dann behandelt mit ganz unterschiedlichen Krankheiten.
Welche Frage, was haben die für Symptome gebracht? Also,
viele waren verkältet, es war schon kühl. Und die mussten teilweise wirklich draußen übernachten. Sie hatten viele einfach Husten- und Grippensymptome. Ich bin auch Hebamme später geworden und ich hatte viele Schwangere, die noch nie eine Kontrolle hatten, die nicht wussten, wie es ihrem Baby geht, die extrem froh waren, dass mal jemand eine Kontrolle macht und schaut, was so ist. Wir hatten Neugeborene, die die Mütter einfach wissen wollten, ja, ist das Gewicht, nimmt es zu, das Kleine, wirklich Verletzte, die wirklich noch vom Boot her irgendeine Verletzung hatte, weil im Ausstieg sie waren so gestresst und sie sich eine Hand gebrochen hatte. Also Hundebiss, einfach ganz die ganze breit. Palette. Ja. Ja. Chronisch kranke Leute, Diabetiker, die müssen wissen, wie ist mein Blutzucker. Wirklich ganz breit gefächert. Ja.
Und dort sind Sie mich dann auch wieder mit dem Thema konfrontiert, von der Gerechtigkeit, nehme ich an. Das hat sie.
Ja, es ist gerade, es ist wie wenn sie angezogen hätte. Es ist gerade vorher das Attentat von Paris und wir haben dann schon gedacht, was hätte das für eine Auswirkung auf das Transitcamp? Und eine Woche später ist die Grenze zu gewesen und die Leute sind nicht mehr weitergekommen. Und dann war es ein rechter Stress, weil dann hat man noch nicht recht gewusst, die Mazedonien hat nicht gewusst, sollen wir jetzt für alle zumachen oder wer lassen wir weiter, wer nicht. Und dann haben sie dann entschieden, ja, die Syrer, die Iraker und die Afghanen dürfen weiterreisen. Und dann hat es riesige Wartezeiten gegeben, wo alle irgendwie über die Grenze wollen. Und dann haben dann die anderen angefangen zu demonstrieren. Und haben teilweise auch den Weg versperrt, den Syrer, weil sie gefunden haben, das ist so etwas von ungerecht, oder? Weil wir sind auch Flüchtlinge, haben aber halt nicht den Hintergrund vom Krieg. Und jetzt heisst es einfach, weil ich von diesem Land komme, bin ich einfach von vornherein nicht mehr berechtigt, weiterzureisen. Und sie haben dann sind ein paar in Hungerstreik gegangen. Es hat einen Selbstmord gegeben im Lager und einen Selbstmordversuch. Und die Leute haben wirklich so gelitten, die haben so viel Aufwand betrieben, bis dorthin zu kommen. Dann war einfach ihre Reise fertig. Und das hat recht einen sehr grossen Stress.
Das war eine grenzige Situation, oder? Also es war eine explosive Situation.
Es war eine explosive Situation, weil die Flüchtlinge untereinander, wir hatten gar nicht mehr den Platz gehabt. Es hat nicht mehr genug Platz im Zelt gehabt. Es war 5 Grad draussen. Wir konnten irgendwie noch irgendein Familienzelt organisieren, aber es sind vielleicht 6'000-7'000 Leute dann gestrandet. 2'000 hatten Platz im Zelt und der Rest musste draussen auf dem Boden schlafen. Und sie haben ausgeharrt, sie wollten nicht. Sie hatten die Möglichkeit, gratis zurück Richtung Athen zu gehen und in ein anderes Lager zu gehen. Aber sie haben gesagt, wir haben so viel Aufwand betrieben, bis hierher zu kommen. Wir kehren nicht um, wir bleiben jetzt einfach da unter schwierigsten Bedingungen. Und ja, dann ist es halt dann schon ein bisschen ungemütlich geworden.
Ein paar Tage. Ja, wir können uns erinnern, sehr breit darüber berichtet worden in allen Medien. Das persönlich auf SRF 1 mit der Sabine Hediger und dem Peter Wanner, Verleger. Wir haben es schon ein bisschen von ihren Kindern gehabt, vorher, Peter Wanner. Und jetzt gerade in Bezug auf ihren Vater, der ihnen eben relativ lange nicht die Leine gelassen hat. Jetzt ist die nächste Generation von ihrer Familie. 3 von ihren 4 Kindern sind eingetreten. Auf der einen Seite in Publizistik und auf der anderen Seite mehr im Management. Wie machen Sie das mit Leine lassen, ihren eigenen Kindern?
Also, sage immer, ich versuche nicht den gleichen Fehler zu machen, aber wahrscheinlich mache ich andere Fehler.
Wie oft? Also was für eine Streitkultur haben Sie mit Ihren Kindern?
Ja, gut. Also ich verstehe mich sehr gut mit allen vier Kindern und es ist auf Augenhöhe. Also die sagen mir, also das ist, sagen mir alles, was sie finden, was gut und was nicht gut ist. Also das ist eine gute Streitkultur und wir verstehen uns sehr gut. Das ist, ja, in früheren Zeiten ist man im eigenen Vater noch mit mehr Respekt begegnet. Schon noch Respekt, aber also, wenn man unter Freunden diskutiert, so ist es.
Sie sind 73, das würde man Ihnen wirklich nicht geben, das darf ich einfach so sagen. Ja, ja, es gibt ein Raunen durch die Menge. Sie sind, glaube ich, recht sportlich.
Ja, ja. Ja, man muss ein bisschen etwas machen, ja. Aber nicht fanatisch. Aber ich,
sind Langläufer.
Ja, ja. Langläufe, also im Winter mache ich Langlauf sehr gerne. Skifahren tue ich auch gerne, aber vor allem Langlauf. Finde ich den tollsten Sport. Im Sommer, früher habe ich viel Bergsteigen gemacht. Das ist einer der auch faszinierendsten Sportarten, finde ich. Ganz toll. Dem Naturerlebnis. Aber jetzt ist es mehr Wandern und Tennis spiele ich auch noch. Ich mache einfach ein bisschen Sport.
Ja, es bringt etwas
auf. Als Ausgleich. Ja. Aber so viel mache ich eigentlich viel zu wenig. Also, ich bin ein bisschen trainingsfaul.
Sie waren vor knapp einem halben Jahr in Bhutan.
Ja.
Und haben dort den Buddhismus, glaube ich, ein bisschen näher kennengelernt.
Ja, hat mich sehr fasziniert.
Ja, was hat Sie denn so daran interessiert? Ja. Und fasziniert?
Ja, also wir hatten einen sehr guten Guide, der uns den Buddhismus näher gebracht hat. Und eigentlich hat mich fasziniert, wie das Volk ganz bescheiden lebt, aber sehr zufrieden ist. Man merkt bei diesen Menschen, die sind ausgeglichen. Die haben eine innere Ruhe. Und woher kommt das? Und ich glaube, es hat mit der buddhistische Lebensphilosophie zu tun oder Religion. Also, dass sie eigentlich versuchen, ein guter Mensch zu sein. Und das Enlightenment, das der Buddha hatte, auch zu erfahren. Das klingt natürlich noch ganz wenigen, aber sie wollen im Leben ein guter Mensch sein. Und dann stellt sich vor, dass die Seele, das finde ich eigentlich auch sehr ein schöner Gedanke, dass dann die Seele wandern tut und wenn sie ein gutes Leben und Gutes da haben im Leben, dass dann die Seele wieder in einem guten menschlichen Wesen wieder aufleben tut. Und wenn einer Schlechtes gemacht hat, kriminell war oder was, die Seele findet sich dann eher in einem Tier oder in einem Hund wieder. Also das ist dann minderwertig und Hund spielt keine große Rolle in Bhutan. Es hat zwar viele Hunde, aber das ist also die tiefste Stufe. Und so die Vorstellung, dass man eigentlich nicht auf das Jenseits wartet, sondern im Diesseits versucht, etwas Gutes zu tun. Und das, denen gibt das unglaubliche Kraft und das hat mich sehr beeindruckt.
Also übernehmen Sie dort quasi einen Teil von dieser Philosophie?
Ja, der Guide hat dem immer gesagt, das Wesentliche vom Buddhismus sei das Center of Self. Das ist da. Und ich bin ein Bauchmensch. Und wenn das Center of Self gestärkt ist, dann hat man eine innere Kraft. Und das muss man entwickeln. Jetzt schaue ich natürlich immer die Menschen ein bisschen an. Haben die ein Center of Self oder haben sie keine?
Sind Sie auch, also, ich würde jetzt sagen, dass Sie ein gläubiger Mensch sind wegen dem. Das ist ein grosses Wort, Glauben, gläubig. Aber mindestens, es hat etwas, was Sie
innerlich... Ja, also ich glaube an eine christliche Ethik, der fühle ich mich verpflichtet. Aber sonst habe ich dann gleich mit gewissen anderen Fragen vom Christentum ein bisschen Mühe. Aber dann ist eben in dem Bhutan, haben sie erzählt, da sind schon viele christliche Missionare gekommen, oder? In den vergangenen Jahrhunderten und Jahrzehnten und haben die Bhutanesen wollen überzeugen, dass sie müssen abkehren vom Buddhismus. Und was ist passiert? Die christlichen Missionare sind fast alle zurückgekehrt als überzeugte Buddhisten.
Wie wichtig ist der Glaube für Sie, Sabine Hediger?
Ich habe jetzt nur gerade so gedacht, eben vom Buddha her oder so, dass eigentlich alle grossen Weltreligionen eigentlich zum Zentrum haben, dass man es gut, also gut lebt im Sinne von, dass man etwas Sinnvolles macht und etwas Gutes tut. Und die Umsetzung hat auch nicht immer so geklappt, würde ich jetzt mal sagen. Aber die Grundhaltung, ich denke, das finden wir beim muslimischen Glauben und beim Christentum. Ja, und dann kommt es eben darauf an, und hoffen wir darauf, dass es nicht fanatisch wird und dann der Glaube missbraucht wird zu etwas, was eben nicht sein sollte.
Sie haben für Ihren Einsatz, den wir jetzt ein paar Mal gehört haben in dieser Stunde, den Swiss Award damals in der Sparte Gesellschaft. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen eine spezielle Situation, weil auf der einen Seite wird man ausgezeichnet, es ist eine Anerkennung da, und auf der anderen Seite ist das, glaube ich, verbunden mit sehr viel Stress. Also, das hat auch eine gewisse Schattenseite für Sie.
Ja, wir werden natürlich vorbereitet darauf, was wir antreffen im Ausland, welche Situation und lernen mit dem umgehen. Aber es ist sehr erklärt. Also wir hätten auch eine gewisse, ja, wenn man würde ein Interview geben, so, das ist das, was wir gelernt haben. Aber ich habe natürlich keine Vorbereitung auf die Medienpräsenz und Auftritte im Fernsehen. Und das ist recht, also das ist stressiger fast, als wenn man so einen Ausland-Einsatz geht. Also es ist für mich eigentlich der Einsatz nach dem Einsatz gewesen, vom Gefühl her. Ja.
Wo jetzt aber mit dem persönlichen der Stresslevel hoffentlich nicht so hoch war.
Ja, gerade wieder gedacht, wieso habe ich zugesagt?
Sicher? Ja, genau. Das ist Ihr Applaus.
Aber es war natürlich noch ein anderer Stress, muss ich sagen. Weil, mir hat am meisten gestresst, dass ich so schnell für 4 Wochen nach Hause gehen kann und dann alle finden, wow, was hat sie tolles gemacht. Und weiss auch. Und auch die Leute, die jahrelang in solchen humanitären Organisationen arbeiten, die machen ihren Job und niemand sagt, wow. Also nicht in dem Sinn, dass sie gerade ausgezeichnet werden. Und ich bin ja in der Regel normalerweise als Familienfrau unterwegs, daheim. Und wenn ich sehe, die Nachbarschaftshilfe, wie wichtig das ist, dass man im Kleinen, wenn jeder Familie schon gegenseitig sich hilft oder eben mal in der Nachbarschaft einfach zuständig ist, wie viel dass das machen, einfach selbstverständlich. Und ich komme wegen 4 Wochen Avar über. Und so das, ich konnte es dann doch geniessen, weil ich mir dann gesagt habe, ich bin einfach stellvertretend.
Ja, Sie sind eine Botschafterin
von dem. Ich bin eine Botschafterin für alle, die das machen. Und nicht ich als Person habe das irgendwie verdient in diesem Sinn. Und das war dann gut, da hatte ich eine Freude. Schön.
Wir sind ja fast am Ende. Wenn ich Sie wollte fragen, Sie würden aber schon wieder gehen auf so einen Einsatz.
Ja,
man weiß einfach nicht, wie schnell so etwas kommt in diesem Fall.
Wir haben also jetzt, das Schweizerische Rote Kreuz hat so einen Logistikerpool. Und die sind sehr viel gefragt, weil die haben das ganze Material in der Schweiz und gehen. Und die sind ständig unterwegs. Und wir vom Gesundheitspool her, wir gehen mit anderen, also mit dem Kanadischen Roten Kreuz oder mit dem Französischen. Und wenn die ausrücken, brauchen sie natürlich zuerst mal ihr Personal. Und wenn es dann Lücken gibt, fragen sie dann die Schweiz an. Also wir haben nicht die gleiche Häufigkeit, dass wir ausreisen können, wie andere Länder haben. Aber wir sind eigentlich 24 Stunden auf Abruf. Und wenn das Telefon kommt, müssen wir möglichst schnell bereit sein. Und ja, wir hoffen eigentlich nicht, dass eine grosse Katastrophe eintrifft. Aber jetzt eben, der Logistiker vom Roten Kreuz ist jetzt im Südsudan, oder, mit dieser ganzen Hungerskatastrophe, die sich anbahnt. Und ich hoffe es schwer nicht, aber ich meine, es kann gut sein, dass dort plötzlich nachher, wenn man jetzt nicht reagiert und nicht jetzt schaut, dass die Lebensmittelsicherheit gesichert ist, ist dann Gesundheitsleute, die werden anreisen. Aber ich hoffe nicht, dass es für das zu einem Einsatz für uns kommt, ehrlich gesagt.
Peter Wander, die nächste Reise für Sie ist schon in Planung.
Ja, noch nicht in Planung, aber ich möchte eigentlich noch auf Nepal. Weil die 8000er, ich habe die zwar jetzt im Flugzeug gesehen von Delhi auf Paro, wo wir auf Bhutan geflogen sind. Und dort ist eigentlich das ist sehr beeindruckend, wunderbare Kulisse. Nur was mich am meisten eher schockiert hat, ist, dass ich gemeint habe, das sei Schnee, nur Schnee. Und da hat man Felsen auf 8000 Meter Felsen. Also das ist sehr wenig Schnee. Und dort merkt man, Global Warming, die Erwärmung, Klimakatastrophe ist eben auch im Himalaya, findet statt. Und ich fürchte, dass der Uri Steck, der leider umgekommen ist, ein Opfer dieser Klimakatastrophe ist. Das, weil Klimakatastrophe führt dazu, dass an den Bergen sich sehr vieles verändert. Also es ist nicht mehr, man kann es nicht mehr berechnen.
Die Struktur ist anders.
Ja, der Schnee und alles. Und plötzlich ist das Eis nicht mehr fest. Und solche Sachen, das erleben wir hier in den Schweizer Alpen und im Himalaya ist es ähnlich. Aber ich will trotzdem dorthin gehen, weil mich diese Berge faszinieren.
Dann wünschen wir Ihnen, dass es möglich sein kann. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden. Merci vielmals, dass Sie in Persona waren. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und ganz schönen Sonntag.
Das war der Gastgeber, der Christian Zeugin, von heute von unserer Radio-Talkshow persönlich, mit den Gästen Sabine Hediger, SRK-Gesundheitsfachfrau und dem Präsidenten der AZ-Medien, Peter Wanner. Sie waren im Taburettli zu Basel. Für Technik verantwortlich der Stefan Schneider und der Martin Janzer. Schauen wir gerne noch früher auf den nächsten Sonntag, 14. Mai, Muttertag. Denn bei meinem Kollegen Dani Forler sind zu Gast Fabienne Louwes, Zengeri, und der Birmin Lötscher, der Life-Coach und Autor. Sie sind dann, falls Sie sich schon mal das wollen, vormerken, Sie sind im Kleintheater Luzern, das am nächsten Sonntag.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.